SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Bernhard Seiler. Guten Morgen. Bundesinnenminister Dobrindt von der CSU sieht in den verstärkten Kontrollen an den deutschen Grenzen das richtige Mittel, um die illegale Migration zu bekämpfen. Dem ARD-Hauptstadtstudio sagte Dobrindt, es sei ein Erfolg, dass die Zurückweisungen in den vergangenen Monaten deutlich gestiegen seien. Dobrindt sagte, das nächste Ziel seien die EU-Außengrenzen.
Wir finden uns in enger Abstimmung mit unseren europäischen Nachbarn. Wir bereiten auch das GEAS, das gemeinsame europäische Asylsystem, zurzeit vor. Das soll den Außengrenzschutz deutlich verbessern. Und das ist ja ein Grundprinzip. Den Binnengrenzschutz, den konnte man deswegen entfallen lassen, weil man den Außengrenzschutz stärken wollte. Das hat aber nicht wirklich gut funktioniert. Das wollen wir nachholen. Das ist der Zeitpunkt, wo man dann auch auf Binnengrenzkontrollen wieder verzichten kann, wenn es dort besser funktioniert an den Außengrenzen.
Bundesinnenminister Dobrindt. Die deutschen Maschinen- und Anlagenbauer warnen vor einer Pleitewelle. In einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schreibt der Branchenverband VDMA, wegen der US-Zölle stünden viele Unternehmen vor dem Aus. Aus der Nachrichtenredaktion Klaus Reginek.
Grund für das Schreiben ist die Politik von US-Präsident Trump. Von der Leyen hatte sich mit ihm zwar auf 15 statt 30% Zoll für die meisten EU-Waren geeinigt. Dies werde durch die Sonderabgabe auf Stahl und Aluminium und daraus gefertigte Produkte aber wieder ausgehebelt, so der Verband. Das US-Geschäft breche jetzt für viele Unternehmen weg und das bedrohe ihre Existenz. Wie das Handelsblatt berichtet, fordert der VDMA die EU-Kommission deshalb auf, alles zu unternehmen, um Maschinen und Ausrüstungen von US-Zöllen zu befreien.
In der israelischen Metropole Tel Aviv haben Zehntausende Menschen für ein Ende des Gazakriegs protestiert. Die Organisatoren werfen der israelischen Regierung vor, den Krieg aus politischen Gründen zu verlängern und ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln zu sabotieren. Zurzeit ist auch Bundesentwicklungsministerin Alabali Radovan in der Region unterwegs. Sie fordert einen sofortigen Waffenstillstand. Aus Jerusalem, Anne-Kathrin Mellmann.
Außerdem sei es wichtig, über den Tag danach zu sprechen. Die SPD-Ministerin, die damit beauftragt ist, für die Bundesregierung eine Gaza-Wiederaufbaukonferenz zu begleiten, kündigte während ihres Nahostbesuchs Hilfe für die Menschen in dem weitgehend zerstörten palästinensischen Gebiet an. Geplant sei unter anderem die Bereitstellung von Übergangsunterkünften, sobald die Lage es zulasse. Zudem zeigte sich die Ministerin nach Gesprächen mit palästinensischen Familien im Westjordanland schockiert über das Ausmaß israelischer Siedlergewalt. Sie und völkerrechtswidrige Annexionen müssten sofort aufhören. In den nächsten Wochen gehe es auch um die Zukunft des Westjordanlandes. Die Anerkennung eines palästinensischen Staates könne nur am Ende eines Prozesses stehen. Aber es sei wichtig, so schnell wie möglich darüber ins Gespräch zu kommen.
Taylor Swift und ihr Freund Travis Kelce haben sich verlobt. Für Fans und Medien ist das jetzt schon die Promi-Meldung des Jahres. Swift und Kelce haben die Verlobung am Dienstagabend parallel auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt gegeben. Der Post hat mittlerweile allein bei Swift fast 24 Millionen Likes. Viel ist über die Pläne aber noch nicht bekannt, sagt Nils Dams, unser Reporter in den USA.
Jetzt werden hier gerade alle Hochzeitsfachleute und Wedding-Planner ausgefragt, wie so Hochzeitsorakel. Ja, wann könnte wo was passieren? Wird das im Ausland stattfinden? Werden sie so eine riesige Hochzeit wie Jeff Bezos und seine Frau in Venedig haben? Wird es was ganz Intimes und so weiter? Eine Promi-Wedding-Plannerin glaubt, ey, Taylor Swift wird das auf jeden Fall größtenteils selbst planen, weil sie so eine Perfektionistin ist. Eine Bekannte von mir ist auch Hochzeitsplanerin. Sie tippt auf Taylor Swifts Ferienhaus in Rhode Island. Das ist in der Nähe von Boston am Meer. Und sie meint, das wird die hochkarätigste Gästeliste seit der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle. Aber ehrlich gesagt, wir wissen das eigentlich alles noch nicht.
Das Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk hat mit seiner Starship-Rakete nach einer Serie von Rückschlägen einen wichtigen Entwicklungserfolg erzielt. Beim 10. Testflug setzte die 123 Meter hohe Starship-Rakete erstmals Satellitenattrappen im All aus. Aus Washington, Carsten Kühntorp.
Um 13:30 deutscher Zeit vergangene Nacht hob sie vom unternehmenseigenen Weltraumbahnhof in Texas ab. Der Booster stürzte dann in den Atlantik, während die obere Stufe nach etwa einer Stunde im Indischen Ozean landete. Dann explodierte sie, was als wahrscheinlich gegolten hatte. Der Booster und die obere Stufe der Rakete sind so konzipiert, dass sie nach der Rückkehr zur Erde wiederverwendet werden können. Das soll Geld sparen. Die NASA hat 2 Starships bestellt, um Astronauten noch in diesem Jahrzehnt damit auf den Mond zu bringen. Und das Ziel von Elon Musk ist der Mars.
Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart hat es in die 2. Runde des DFB-Pokals geschafft. Die Stuttgarter besiegten am Abend den Zweitligisten Braunschweig, aber erst nach Elfmeterschießen. Jörg Tegelhütter fasst das Spiel zusammen.
Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß war nach dem Spiel einfach nur erleichtert. Wohl wissend, dass er und seine Mannschaft haarscharf an einem kompletten Fehlstart vorbeigeschrammt waren. 2 Führungen in der regulären und in der Nachspielzeit reichten dem Pokalsieger nicht zum Sieg. Doppelpacker Demirovic, Woltemade kurz vor Schluss und ein Braunschweiger Eigentor bescherten dem VfB wenigstens das Elfmeterschießen, in dem der Bundesligist das glücklichere Team war. Assignon verwandelte den insgesamt 20. Elfmeter zum Erfolg und sorgte so für den Einzug des Titelverteidigers in die 2. Pokalrunde.
Zum Abschluss der 1. Runde tritt heute Abend ab 20.45 Uhr Rekordsieger Bayern München beim Drittligisten Wien Wiesbaden an. Die deutschen Tennisprofis sind bei den US Open an diesem Turniertag bisher erfolgreich gewesen. Gerade kämpft noch Deutschlands Nummer 1, Alexander Zverev, um den Einzug in die 2. Runde gegen Alejandro Tabilo aus Chile. Eva Lüß, Laura Siegemund und Daniel Altmaier haben das schon geschafft. Aus New York berichtet Tim Brockmeier.
3 aus 3 bisher an diesem 3. Tag der US Open. 3 Deutsche am Start und alle 3 weiter. Eva Lüß nach starkem Auftritt insgesamt sehr souverän und eindrucksvoll in 2 Sätzen gegen die Britin Jones. Laura Siegemund überraschend, aber sehr verdient nach einer Energieleistung und in 3 Sätzen gegen die eigentlich klar favorisierte US-Amerikanerin Schneider. Und Daniel Altmaier kostete seine Zeit auf dem Platz mal so richtig aus. Fast 5 Stunden, 5 Sätze und ein großer Kampf gegen den Serben Medjedovic. Der Lohn für alle 3, die 2. Runde beim letzten Grand Slam-Turnier des Jahres.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute ist es schwülwarm. Zwischen den vielen dichten Wolken schaut die Sonne nur zwischendurch mal raus. Vor allem heute Morgen und am Nachmittag sind Schauer und Gewitter möglich. Wir bekommen bis zu 22 Grad am Nachmittag in Oppenau und bis 29 Grad sind möglich in Landau in der Pfalz zum Beispiel. Morgen wird es dann kühler und vor allem in Baden-Württemberg oft nass. Am Freitag vorübergehend wieder freundlicher und dann gibt es schon wieder neuen Regen.
SWR aktuell, Hintergrund.
10 Jahre ist es inzwischen her, dass die damalige Bundeskanzlerin Merkel ihren viel zitierten Satz »Wir schaffen das« gesagt hat. Diese Woche schauen wir in unsere Serien SWR aktuell genauer auf die deutsche Migrationspolitik. Was haben wir geschafft? Vor welchen Herausforderungen stehen wir? Zum Beispiel in Weinstadt im Rems-Murr-Kreis. Wie haben die Bürgerinnen und Bürger dort die Situation damals erlebt und wie ziehen sie heute Bilanz? Susanne Babila hat den Integrationsverein Weinstadt besucht und mit Ehrenamtlichen und Geflüchteten gesprochen.
Freitagvormittag im Kleiderladen des Integrationsvereins Weinstadt. Hier finden Menschen mit geringem Einkommen Kleidung zu kleinen Preisen. Unter ihnen sind viele Geflüchtete, vor allem Frauen aus der Ukraine mit ihren Kindern.
Ich wollen für meinen Sohn eine Hose,
ja.
Größe 92.
Ein Team aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen hält den Kleiderladen am Laufen. 2015 begann alles mit einer riesigen Spendenaktion, erinnern sich Marlies Lange und Ute Kohlfahl.
Ich war auch 15 dabei und mit Freude haben wir die Leute bedient, ne, wenn die kamen.
Also man lernt verschiedene Schicksale kennen und anderes Weltdenken bekommen so ein bisschen dadurch.
Heute treibt der Krieg in der Ukraine die Menschen in die Flucht. Damals war es vor allem der Krieg in Syrien. Auch nach Weinstadt kamen damals sehr viele Flüchtlinge, erklärt Lothar Holzwart, Vorsitzender des Integrationsvereins Weinstadt.
Der damalige Oberbürgermeister, der hat in einer öffentlichen Veranstaltung gesagt, wenn es euch, als damals war man der Freundeskreis, wenn es euch nicht geben würde, müsste ich jeden Tag die weiße Fahne aus dem Rathaus raushängen.
Weinstadt war wie viele Kommunen überfordert. Flüchtlingsunterkünfte mussten schnell eingerichtet, kaum vorhandene Strukturen geschaffen werden. Bürgerinitiativen wehrten sich und schlugen Alarm. Etwa 40 Ehrenamtliche des ehemaligen Freundeskreises Asyl wurden aktiv, darunter Dietrich Kunze. Der pensionierte Lehrer organisiert bis heute Sprachunterricht für Flüchtlinge.
Und parallel dazu war immer wichtig, nicht bloß Sprachunterricht, sondern Kontakte knüpfen, bei allen möglichen Fragen helfen. Wo finde ich eine Wohnung zum Beispiel? Ne? Wie sieht es aus mit Job? Oder Einrichtung, Möbel, wo komme ich an das und das ran?
Dazu kamen Behördengänge, Arztbesuche, Hilfe bei der Kinderbetreuung und der Einschulung. Aus dem Freundeskreis Asyl wurde der Integrationsverein Weinstadt mit knapp 340 Mitgliedern. Zwei Drittel davon sind Geflüchtete. Sie organisieren Ausflüge, Feste, Fußballturniere und eine Fahrradwerkstatt. Begleitet wurden der 18-Jährige und seine Familie auch von Gisela Herle.
Am Anfang manchmal haben gesagt, dein Asylbewerber hat jetzt wieder das gemacht. Ich habe immer alle meine Telefonnummer gegeben, wenn ich eine Wohnung vermittelt habe. Wenn was ist, bitte ruft mich an, bevor ihr irgendwie was Falsches denkt.
Die Wohnungsnot, die überlasteten Behörden, die hohe Fluktuation der Geflüchteten und der zunehmende Rassismus machten in den letzten Jahren die ehrenamtliche Arbeit schwer, erklärt die 77-Jährige. Aber das Engagement lohne sich. Und der Integrationsverein Weinstadt sei gut vernetzt mit ihrem Bürgermeister, kirchlichen Vertretern, Sozialarbeitern und Integrationsmanagerinnen, so Lothar Holzwart.
Wir sind stolz darauf, dass wir mit unserer Arbeit ein Stück zum sozialen Frieden in unserer Stadt beigetragen haben.
Der Bericht von Susanne Babila. Morgen schauen wir in unserer Serie darauf, was die Bildungssysteme in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geschafft haben. 10 Jahre nach Merkels. Wir schaffen das.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Der Sommer neigt sich langsam dem Ende zu. Das gilt auch für die politische Sommerpause in Berlin. Die Bundesregierung kommt heute zum ersten Mal nach der Urlaubszeit wieder geschlossen zusammen und will dann den neuen Wehrdienst auf den Weg bringen. Er soll auf Freiwilligkeit beruhen, aber auch verpflichtende Elemente haben. Oliver Neuroth.
Ab dem nächsten Jahr sollen alle 18-Jährigen Post von der Bundeswehr bekommen. Ein Fragebogen, auf dem Männer beantworten müssen, ob sie Interesse an einem Freiwilligendienst haben. Frauen werden nicht verpflichtet, den Fragebogen ausgefüllt zurückzuschicken. Der neue Wehrdienst soll attraktiver sein als der bisherige. Freiwillige werden von Anfang an als Soldaten auf Zeit eingestuft und bekommen damit mehr Geld, mehr als 2.000 Euro netto im Monat. Geplant ist auch, dass sie leichter den Führerschein bei der Bundeswehr machen können, und zwar deutlich preiswerter als bei einer normalen Fahrschule. Verteidigungsminister Pistorius hofft, dass pro Jahr 5.000 Freiwillige zur Bundeswehr kommen, um dort einen Wehrdienst zu machen. Gelingt das nicht, kann die Wehrpflicht zurückkehren. So sieht es der Gesetzentwurf vor. Teile von CDU/CSU fordern mehr Pflichtelemente in dem Gesetz, was die SPD eher kritisch sieht.
Das Bundeskabinett soll heute außerdem die Weichen stellen für die Neuschaffung eines nationalen Sicherheitsrates. Damit sollen die über Jahrzehnte gewachsenen Strukturen der deutschen Sicherheitspolitik revolutioniert werden. Einzelheiten von Christina Nagel.
Im Kern geht es um eine Reform der Sicherheitsstrukturen, die noch aus den 60er Jahren stammen. In einer Stabsstelle im Kanzleramt sollen künftig alle sicherheitsrelevanten Informationen aus Behörden und Ministerien zusammenlaufen. Im Idealfall entsteht daraus ein tägliches gemeinsames Lagebild, die Grundlage für politische Entscheidungen und nachhaltige Strategien, für die der eigentliche Rat zuständig ist. Der soll regelmäßig unter der Leitung des Kanzlers tagen. Mit am Tisch sitzen sollen der Kanzleramtschef und die Chefinnen und Chefs sicherheitsrelevanter Ministerien. Je nach Thema können auch Vertreter aus den Sicherheitsdiensten, der Länder oder auch externe Experten dazugeholt werden. Ob das Konzept erfolgreich sein wird, hängt maßgeblich vom politischen Willen aller Beteiligten ab und davon, ob weitere Schritte folgen werden, mit Blick auf die Errichtung von Frühwarnsystemen und einem gemeinsamen Lagezentrum.
Die heutige Kabinettssitzung ist eine besondere, nicht nur, weil das Kabinett erstmals nach der Sommerpause wieder geschlossen zusammenkommt, sie findet auch an einem besonderen Ort statt. Unser Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas hat sich dazu seine Gedanken gemacht.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
So ein Tapetenwechsel kann ja manchmal wahre Wunder bewirken. Einfach mal raus aus der gewohnten Umgebung. Im besten Managerdeutsch würde man wohl sagen, die Perspektive wechseln. Genau das hat sich für heute auch Deutschlands oberster Manager vorgenommen. Friedrich Merz lädt zur ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause. Und zwar nicht wie gewohnt ins Kanzleramt, sondern ins Verteidigungsministerium. Genauer gesagt, in den abhörsicheren Konferenzraum, auch U-Boot genannt. Der Name kommt übrigens nicht von ungefähr, hört man. Die Geräuschkulisse dort soll ziemlich vergleichbar sein. Zugegeben, eine Kabinettssitzung im sonnigen Tiergarten würde die Stimmung eventuell etwas mehr heben. Vielleicht sogar mit einem kleinen Do-it-yourself-Kohlegrill und mit Kartoffelsalat. Doch Manager Merz will mit dem ungewöhnlichen Tapetenwechsel einfach mal ein Zeichen setzen, und zwar für die Bundeswehr. Das lässt sich im Verteidigungsministerium dann doch ein wenig besser bewerkstelligen als mit Bratwurst auf der grünen Wiese. Perspektive wechseln, hin oder her.
Nach der Kabinettssitzung geht's für Bundeskanzler Merz weiter in die Republik Moldau. Auch der französische Präsident Macron und der polnische Regierungschef Tusk werden dort sein. Die drei wollen mit ihrem Besuch die pro-europäische Staatspräsidentin Sandu unterstützen. Markus Sambale.
Die kleine Republik liegt zwischen Rumänien und der Ukraine, also zwischen Europäischer Union und dem Land, gegen das Russland Krieg führt. Für Friedrich Merz und seine Kollegen aus Frankreich und Polen geht es darum, den proeuropäischen Politikern in Moldau den Rücken zu stärken, gerade heute am Unabhängigkeitstag des Landes. In gut einem Monat finden in Moldau Parlamentswahlen statt. Die moldauische Regierung wirft Russland vor, das Land mit Propaganda- und Desinformationskampagnen stabilisieren zu wollen.
Im niedersächsischen Unterlüß eröffnet der Waffenhersteller Rheinmetall heute eine neue Munitionsfabrik. Dort wird künftig Nachschub für die Ukraine und die Bestände der Bundeswehr produziert. Bei der Eröffnung dabei sind auch NATO-Generalsekretär Rütte, Bundesverteidigungsminister Pistorius und Finanzminister Klingbeil. Torben Hildebrand berichtet.
Rheinmetall und die Bundesregierung wollen mit der Eröffnung der Fabrik vor allem ein Zeichen setzen. Wenn es um die Sicherheit Europas geht, ist auf Politik und Industrie in Deutschland Verlass. Der Rüstungskonzern hat die Munitionsfabrik nach dem russischen Angriff auf die Ukraine in Rekordzeit gebaut. Vom Spatenstich bis zum Testbetrieb sind nur rund anderthalb Jahre vergangen. In dem Werk wird Munition für den Kampfpanzer Leopard 2 und die Panzerhaubitze 2000 produziert. Wenn der Betrieb in der Fabrik in zwei Jahren komplett hochgelaufen ist, sollen jedes Jahr bis zu 350.000 Schuss gefertigt werden. Es ist dann die größte Munitionsfabrik Europas.
Im Gedenken an den in Völklingen getöteten 34-jährigen Polizisten gibt es am Morgen eine bundesweite Schweigeminute. Aufgerufen dazu hat unter anderem die Deutsche Polizeigewerkschaft. Auch der Saarländische Landtag wird sich vor Beginn seiner Plenarsitzung an der Gedenkminute beteiligen. Sabine Wachs.
Einen Moment der Solidarität und des Mitgefühls, der die Trauer und die Anteilnahme mit der Familie des getöteten Polizisten ausdrückt, soll geschaffen werden. Das erklärt die saarländische Ministerpräsidentin Rehlinger. Sie hatte bereits zu einer landesweiten Gedenkminute aufgerufen, die sich nach dem Aufruf der Deutschen Polizeigewerkschaft nun auf das ganze Bundesgebiet ausweiten soll. Die Anteilnahme und Trauer am Tod des 34-jährigen Polizisten im Saarland ist groß. In der Staatskanzlei liegt seit Montag ein Kondolenzbuch aus. Blumen und Kerzen werden auch weiter an der Dienststelle in Völklingen abgelegt. Unterdessen hat die Staatsanwaltschaft weitere Ermittlungserkenntnisse bekannt gegeben. Demnach hat der 18-jährige mutmaßliche Täter mehrfach auf den Polizisten geschossen, auch als der schon am Boden lag. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen des Verdachts des Mordes. Weiter unklar ist, wie der 18-jährige Beschuldigte an die Waffe kam. Im Handgemenge rund um seine versuchte Festnahme wegen eines Tankstellenüberfalls soll er sie einem der anwesenden Polizisten entrissen haben. Ein weiteres Polizeikommando konnte den mutmaßlichen Täter wenig später stellen. Er wurde bei einem Schusswechsel lebensgefährlich verletzt und befindet sich noch immer im Krankenhaus.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.